Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge eures Lieblingspodcasts World of Ghibli, der Podcast über die wunderbare Welt des Studio Ghibli. Ich bin Shaggy Schwarz und wie seit 20 Episoden zuvor auch heute wieder mit dabei der wunderbare, tolle, liebevolle, musikalische, charismatische Thomas van der Scheck. Hallo lieber Thomas.
Konnichiwa, Shaggy Senpai, konnichiwa, minasan.
Ja, ich habe sogar gelernt, was das heißt. Das hast du mir erst vor ein paar Wochen ganz genau erklärt.
Heute reden wir. Wobei das ja heute verkehrt ist. Ne? Mittlerweile ist es ja schon abends. Wir nehmen das erste Mal unseren Podcast abends auf. Also heißt es eigentlich heute Konbaba.
Das erste Mal seit längerer Zeit. Aber das lag daran, dass du an dem Morgentermin nicht konntest und ich immer den Termin heute nach hier weiter nach hinten schieben musste, weil auch andere Dinge dazwischen gekommen sind. Jetzt sitzen wir endlich hier und reden über den wunderbaren Film.
Genau, Konbaba, Shaggy Senpai.
Und ich kann dir jetzt schon mal vorwegnehmen, für mich einer meiner absoluten Lieblings-Ghibli-Produktionen. Ich liebe diesen Film sehr und mir war das bis vor kurzem gar nicht mal mehr bewusst. Ich habe diesen Film ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube 2014 wahrscheinlich nicht mehr. Und weiß nicht, ob ich damals schon so begeistert von dem Film war, wie ich es jetzt beim nochmaligen Schauen. Ich habe ihn jetzt im Vorfeld nochmal zweimal geschaut. Wie begeistert ich jetzt war, das war wirklich toll. Ich musste den sogar zweimal schauen, einfach weil ich auch gar nicht mehr, dadurch, dass ich so ein löchriges Gedächtnis habe, mir das Ende bewusst war, als ich ihn jetzt nochmal geschaut habe. Und deswegen habe ich ihn dann zweimal geschaut, dann zum zweiten Mal nochmal mit dem Ende, was ich so sicherlich schon erwartet hatte im Laufe des Films, aber nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Ja, ich bin jetzt sehr gespannt im Laufe des Podcasts, wie du das rechtfertigen wirst.
Das werden wir sehen, das werden wir hören. Und vor allem hören wir jetzt von dir die Inhaltsangabe dieses wunderbaren Films.
Ganz genau. Worum geht's? Das 12-jährige Adoptivkind Anna hat sich vor der Welt verschlossen. Für Außenstehende scheint sie vorrangig an Asthma zu leiden, weshalb sich ihre liebevolle Adoptivmutter dazu entscheidet, Anna zur Genesung zu Verwandten nach Hokkaido zu schicken. Aber eigentlich ist es so, dass Anna unter seelischen Wunden leidet, die sich mittlerweile zu einer Form von Selbsthass und einer ausgewachsenen Melancholie entwickelt haben. Nichtsdestotrotz wird sie von den Verwandten herzlich aufgenommen und sie lassen Anna die Freiheit, sich frei durchs Dorf am Meer zu bewegen und ihrem Hobby, dem Zeichnen, nachzugehen. Auf einer ihrer Erkundungstouren findet Anna eine an einem See gelegene, verlassene Villa und in den darauffolgenden Nächten träumt sie von der Familie, die in dem Anwesen gelebt hat und begibt sich immer öfter in die Nähe des Hauses. Zu ihrer Verwunderung wird sie eines Abends von der gleichaltrigen Marnie empfangen und das blonde Mädchen erklärt Anna, dass sie schon seit einiger Zeit auf sie warten würde. Zwischen ihnen entwickelt sich bald schon eine innige Freundschaft, die die Hürde von Raum und Zeit zu überwinden scheint und Anna nach und nach körperlich und seelisch genesen lässt.
Das war die Zusammenfassung des Films schon.
Soweit dazu, ja. Ich wollte jetzt nicht die schon zu sehr den Plot vorwegnehmen und ja. Die Pointe und so. Ne?
Das werden wir auf jeden Fall spoilern, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, sonst macht dieser Podcast ja auch keinen Sinn. Aber war mir überrascht, dass es jetzt schon vorbei war. Ich saß noch da und hab dir fleißig gelauscht, deiner wunderbaren Stimme. Und dann war es plötzlich vorbei. Der Film ist 2014 in die japanischen Kinos gekommen. Regie führte Hiromasa Yonebayashi und den kennen wir, über den haben wir schon mal gesprochen.
Genau, bei Arrietty, der wunderfernen Welt der Borger.
Genau, und nicht nur das, der hat ja nicht nur diese beiden tollen Filme fürs Studio Ghibli gemacht, sondern der ist ja auch Mitbegründer des Studio Ponox, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ganz genau, und ist eigentlich auch schon seit Prinzessin Mononoke bei Studio Ghibli dabei und maßgeblich an Produktionen, bei Produktionen verantwortlich gewesen.
Genau, als Animateur, Chefanimateur und so weiter. Da hat er schon mitgearbeitet. Wirklich auch ein herausragender Regisseur, ein bekannter Name in Japan. Und hier hat er auch für mich der besten Ghibli-Filme überhaupt kreiert. Finde ich sehr schön. Zusammen auch mit Keiko Niwa und Masaichi Ando, habe ich es richtig ausgesprochen, hat er das Drehbuch geschrieben. Du bist hier unser Japan-Experte.
Ja, lassen wir einfach so.
Produziert hier natürlich zuerst zu nennen Toshio Suzuki und zusammen mit Yoshiaki Nishimura, das sind die Executive Producer gewesen. Die Musik hier von Takatsuku Muramatsu, über den weiß ich tatsächlich gar nicht so viel. Kannst du was über den sagen?
Ich habe leider auch nicht wirklich viel über den rausgefunden. Da muss ich diesmal auch passen.
Ich glaube, dadurch, dass die Musik, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, hier jetzt nicht so gut ist wie in vielen anderen Ghibli-Filmen, weiß ich auch nicht, ob man noch mal viel von dem letzten Endes hören wird oder hören muss. Der Film ist in Deutschland im Jahr 2015 in die Kinos gekommen und der ist in Österreich und der Schweiz gar nicht in die Kinos gewesen. Da ist Direct-to-DVD rausgekommen, ein paar wenige Monate später, als er in Deutschland im Kinos war. In Amerika im Jahr 2015 in den Kinos erschienen. Und dieser Film basiert auf einem Buch von der Autorin Joan G. Robinson. Joan G. Robinson hat dieses Buch 1969 geschrieben. Ansonsten kennt man von ihr vielleicht noch die Adaption Teddy Robinson, also mit diesen Teddybären, die könnte man kennen. Ich habe da mal, glaube ich, als Kind was gelesen davon. Aber das Buch ist erschienen unter dem Titel When Marnie Was There. Das ist ja auch der englische Titel. Im Deutschen erschien das unter dem Titel Damals mit Marie. So hieß er übrigens das erste Mal, dass es in Deutsch rausgekommen ist, hieß es tatsächlich so. Und echt? Ist in Deutschland auch gar nicht mehr erhältlich. Also das ist ein Buch, was wirklich schwer zu bekommen ist. Ich weiß, dass ich damals das Buch mir besorgen wollte, aber selbst damals war das nicht erhältlich. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, ist nach der Herausgabe des Films damals die Verkaufszahlen auch sehr nach oben gegangen von dem Buch. Also da war es erhältlich. In Deutschland ist es wirklich schwer zu bekommen.
Ja, da muss man es auf Englisch oder auf Französisch lesen.
Genau, auf Englisch kriegt man das Buch auch noch immer. Der Film ist auch nominiert gewesen für die Oscars 2016 und dieses Jahr 2016 war ein herausragendes Jahr für Animationsfilme. Ich kann verstehen, dass es nicht bekommen hat, denn seine Gegner, Herausforderer auf den Posten waren unter anderem Shaun the Sheep mit Mark Burton, Richard Stasek, Shaun the Sheep, auch ein wunderbarer, wunderbarer Film aus dem Wallace and Gromit-Universum von Alain Aberö. Der Junge und die Welt, auch ein wirklich ganz toller Animationsfilm, den man auch gesehen haben muss. Und Anomalisa von unter anderem Charlie Kaufman, auch ein ganz, ganz toller animierter Film. Aber natürlich in diesem Jahr stand alles Kopf für Inside Out. Pixar in diesem Jahr hat da den Oscar mit nach Hause genommen. Den hast du gesehen, den Pixar-Film, oder?
Den habe ich gesehen, aber da muss ich tatsächlich sagen, dass ich Erinnerungen an Marnie besser finde.
Ja, ist ein wunderbarer Film. Ich mochte aber Inside Out auch sehr. Ich fand, das war wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme in diesem Jahr. Marnie ist ja jetzt erst gerade wieder zurück in meine Erinnerungen gekommen. Und wie soll das anders sein? Reden wir doch als nächstes über die Synchronisation. Hier vielleicht fangen wir direkt mal mit Madeleine Stolze an. Madeleine Stolze, die eine bekannte Synchronsprecherin, eine der bekanntesten ist, die spricht hier Yuriko, allerdings hat sie hier auch die Synchronregie geführt und die war maßgeblich verantwortlich. Hat auch hier in dem Fall natürlich die Stimmen mit ausgesucht. Madeleine Stolze kennt man sicherlich aus verschiedenen anderen Serien wie Cheers, da hat sie Diane Chambers gespielt, Balen Quays war sie dabei, vor allem leiht sie Courtney Cox ihre Stimme, dafür ist sie sehr bekannt. Aber die hat schon sehr, sehr früh angefangen, schon in den 70ern hat sie Lucy bei Charlie Brown und seine Freunde synchronisiert. Die ist halt auch schon wirklich ewig dabei. Laura Jenny, die hier Anna spricht, ist auch eine relativ bekannte Synchronsprecherin, die vor allem aber auch in Animationsfilmen da sehr, sehr viel spricht. Bei Toy Story 3 spricht sie, aber auch bei Your Name ist sie mit Synchron dabei. Auch wirklich gerade in dem Bereich sehr, sehr bewandert, muss ich sagen. Claudia Lössl ist ja als Synchronsprecherin noch dabei. Claudia Lössl kennt man sicherlich auch kennen in der Serie, die du hoffentlich auch gesehen hast, Eine schrecklich nette Familie. Hast du die gesehen?
Habe ich nie gemocht.
Was? Wunderbares Sitcom, wirklich eine sehr, sehr ausgezeichnet produzierte und geschriebene Sitcom. Da spricht sie Christina Applegate, spricht aber auch Penelope Cruz unter anderem oder auch Sailor Venus in Sailor Moon, also auch im Anime-Bereich ist sie sehr umwandert. Dann Angelika Bender sollte ich vielleicht noch erwähnen, die hier auch eine Rolle spricht. Die kennt man vor allem auch bei Schrecklich nette Familie übrigens, hat sie im Deutschen Marcy Darcy gesprochen. Auch bei Cheers war sie mit dabei, aber gerade ihre Stimme kennt man aus Simpsons. Sie spricht Patty, Selma und so Leute und hat sogar, als Elisabeth Volkmann damals leider von uns gegangen ist, für ein paar Folgen Marge Simpson synchronisiert, bevor Anke Engelke diese Rolle dann auch noch bekommen hat. Also sie hat da eine ganz ähnliche Stimme oder kann zumindest ihre Stimme sehr gut in dieser Richtung ausprägen. Und noch zu erwähnen, weil ich die Stimme auch sehr, sehr mag, ist Paulina Rümmelein. Die spricht unter anderem Maisie Williams, also Arya Stark bei Game of Thrones. Daher kennt man sie, aber auch in so vielen kleinen animierten Produktionen. Bei Totoro hat sie auch mitgesprochen. Da hat sie May gesprochen zum Beispiel. Also das hier ist sie wieder mit an Bord gewesen. Aber, kommen wir natürlich auch zu den englischen Stimmen, weil auch da hat man wieder einen Teil der A-Garde aufgefahren. Große Namen, die sonst auch im Synchron gar nicht so viel machen. Anna wird hier gesprochen von Hayley Steinfeld, die sicherlich eine der kommenden Superstars sein könnte in Amerika, die hier auch in anderen Animationen aber auch schon mitgesprochen hat. Zum Beispiel spricht sie Gwen Stacy in Into the Spider-Verse. Unglaublich guter animierter Spider-Man-Film. Wie bist du eigentlich mit Superhelden so bewandert? Ist das gar nicht dein Ding?
Doch, also ich bin auf jeden Fall mit Batman und mit Superman aufgewachsen. Spider-Man kam dann irgendwie später dazu. Der hat mich dann irgendwie nicht mehr ganz so gekickt. Also mein Lieblings-Superheld aus meiner Kindheit waren eigentlich Batman und Tarzan.
Okay, finde ich gut. Batman ist ja, glaube ich, auch mein Lieblings-Superheld, glaube ich, könnte man so sagen. Andere Stimmen, die wir hier noch haben, ist zum Beispiel Catherine O'Hara, die hier die ältere Mani spricht. Die kennt man auch. Viele der heutigen Stimmen haben tatsächlich auch in animierten Filmen schon Stimmen gesprochen. Sie hat zum Beispiel bei Nightmare Before Christmas mitgesprochen. Aber vor allem ist sie auch eine bekannte Schauspielerin, unter anderem bei so Filmen wie Kevin allein zu Hause, spricht sie die Mutter übrigens von Kevin, also spielt sie die Mutter, nicht nur spricht sie nicht nur die Mutter, spielt sie sogar und andere Filme, wo sie auch mitgespielt hat. Auch eine tolle Frau, die vor allem auch bei Saturday Night Live für einige spannende Auftritte gesorgt hat. Vanessa Williams, die Sängerin, die übrigens auch mal Miss America war, ist hier als Synchronsprecherin mit dabei. Die großartige Gina Davis, auch eine für mich, obwohl sie zeitweise fast in der A-Garde war, eine sehr unterschätzte Schauspielerin. Thelma und Louise ist ein fantastischer Film, wo sie die Hauptrolle spielt. Den hast du aber auch gesehen.
Den habe ich gesehen und den mag ich tatsächlich auch.
Ja, endlich.
Endlich mal was. Treffer. Obwohl die Simpsons mag ich auch.
Die Simpsons sind ja auch toll. Da kommen wir auch gleich noch auf die Simpsons zu sprechen. John C. Reilly ist auch übrigens mit an Bord, der hier auch synchron mit dabei. Dann aber so Stimmen, die eher tatsächlich vom Namen her nicht so bekannt sind, aber als Stimmen kennt man die auch. Eine weitere bekannte Stimme, sage ich jetzt in dem Fall, die auch hier dabei ist, ist Gray Delisle alias Gray Griffin. Darunter kennt man sie auch. Die spricht auch bei den Simpsons. Im Original spricht sie Sherry und Terry unter anderem und Martin Prince. Den spricht sie auch im amerikanischen Original. Ein anderer bekannter, wirklich sehr bekannter Stimme ist Fred Tatasciore. Der spricht hier in dem Film mit, aber den kennt man vor allem als bei Yosemite Sam oder er spricht auch Taz oder in der ganz früheren alten animierten Serie den Hulk. Also der auch jemand, der in animierten Rollen mit dabei ist. Und vor allem sollte man hier erwähnen, die großartige Kathy Bates, die ja auch eine kleine Rolle spricht. Hat eine unverkennbare Stimme. Ich mag sie sehr. Kathy Bates, auch eine fantastische Schauspielerin. Auch hier einen Film zu erwähnen, Misery, den solltest du auch gesehen haben.
Mhm, den habe ich tatsächlich gesehen.
Sehr gut. So viel erstmal zum Thema Synchronstimmen. Und ich muss meine Stimme jetzt erstmal schonen und übergebe den nächsten Satz an den Thomas.
Ja, Shaggy, du hast ja eingehend gesagt, dass es eigentlich dein absoluter Lieblings-Ghibli-Film ist. Das wollen wir jetzt natürlich gerne wissen, warum. Ich meine, meine Lieblingsepisode mit Ponyo, wo ich federführend eigentlich den halben Podcast, dreiviertel des Podcasts bestritten habe, haben wir ja schon hinter uns gebracht. Ja, jetzt bist du scheinbar dran mit
Ja, kann ich dir auch ganz genau sagen. Mann. Ich habe nicht gesagt, dass es mein Lieblingsfilm ist, denn das ist er tatsächlich nicht. Aber er gehört auf jeden Fall, wir werden es ja gleich am Ende mal bei der Punkte sehen. Da habe ich ihm relativ viele Punkte gegeben. Aber so insgesamt gesehen gehört auf jeden Fall zu meinen Top 3, Top 5 meiner Ghibli-Filme. Wahrscheinlich Top 3 würde ich schon fast behaupten, vielleicht mit ein paar anderen zusammen. Weil ich liebe einfach diese Story. Ich mag die Story total. Ich mag die Charaktere, gerade die Hauptcharaktere Rin, Anna, mit der ich sehr, sehr mitgefiebert habe. Ich finde die Geschichte toll. Das ist eine sehr tragische Geschichte mit vielen auch tragischen Momenten innerhalb des Films, aber mit einem Ende, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Das Ende hat mich zwar auch zum Weinen gebracht, aber das Ende lässt trotzdem einen irgendwie positiv und mit einem warmen Gefühl zurück. Und das haben nicht alle Filme so geschaffen. Das so muss ein Film sein. Ein Film, der mich mitreißt, ein Film, der mich traurig macht, ein Film, der mich aber am Ende dann doch glücklich macht. Und das ist das, was dieser Film geschafft hat. Und andere Filme, die ich zum Beispiel die Glühwürmchen, das ist ja klar mein Lieblings-Ghibli-Film mit Abstand, glaube ich. Der hat mich nicht mit einem warmen, wohligen Gefühl zurückgelassen. Der hat mich einfach die ganze Zeit zum Heulen gebracht. Und das ist ein Film, den ich mir dann nicht so oft anschauen kann. Diesen Film habe ich mir einfach aufgrund des Endes gleich direkt nochmal angeschaut. Und ich muss sagen, ich könnte mir den jetzt schon wieder anschauen. Und nochmal, weil dieser Film hat einfach so eine spannende Geschichte, eine spannende, verzweigte Geschichte, die am Ende dann irgendwie auch diesen What-the-fuck-Moment hat. So ein bisschen hier, wie wenn Bruce Willis sagt, nee, wenn der kleine Haley Joel Osment sagt, ich kann tote Menschen sehen. So ein bisschen war das.
Ja, nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es ist ein ganz wunderbarer Film und es ist auch ja eine wirkliche Coming-of-Age-Geschichte, ja, die zwar sich quasi nur über einen Sommer hinzieht, aber trotzdem der ist. Die Anna, die Hauptprotagonistin, macht wirklich eine ganz großartige Entwicklung in dem Film durch.
Ja, die man auch total nachvollziehen kann. Also, wir reden gleich mal so, was es noch alles hätte sein können, was es auch für Momente gab, wo man gedacht hat, wer ist jetzt Mani eigentlich? Da gibt's ja viele, oder was bedeutet Mani eigentlich für Anna? Da gibt's ja viele verschiedene Wege, die man gehen könnte innerhalb des Films. Am Ende war die Auflösung ganz anders, als man vielleicht zwischendrin gedacht hat. Auch die Bindung der beiden erklärt sich dann durch das Ende nochmal ganz anders. Sie werden ein paar Türen aufgemacht, ein paar Wege aufgemacht, die in verschiedene Richtungen führen können. Und am Ende kommen sie am ganz anderen Ziel, aber doch gemeinsam an. Und das finde ich, das ist super. Das haben andere Filme nicht geschafft. Also Mani hätte ja auch eine ältere Dame sein können, die sie immer trifft beim Zeichnen zum Beispiel. Mani hätte aber auch eine Person sein können, in die Anna heimlich verliebt ist, weil sie ja was von Liebe spricht. Da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Das könnte man zumindest in der deutschen Variante, ich weiß gar nicht, wie es im Japanischen dann übersetzt auch genau funktioniert, weil sie ja auch immer sagt, dass sie sehr liebt und niemanden so sehr liebt wie, also Anna sagt das über Mani, wie Mani. Könnte man, und das hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, dass hier eine lesbische Liebesgeschichte, zumindest vielleicht in Träumen oder in Rückblicken, wie auch immer man das da deuten konnte, erzählt worden ist. Wie war das für dich?
Ja, also auf Japanisch sagen sie Taisuki. Taisuki ist, kann man nicht so konkret übersetzen mit ich liebe dich, ja, oder I love you oder wie auch immer, sondern das kann auch heißen, ich mag dich, ich liebe dich. Also der Taisuki ist ein sehr relativ dehnbarer Begriff. Deswegen gibt das nicht unbedingt 100% einen Hinweis darauf, dass sich da eine lesbische Liebesgeschichte eventuell entwickeln könnte.
Okay, weil das war tatsächlich, deswegen habe ich dich gefragt, finde ich super, dass du mir das so direkt beantworten kannst. Im Englischen sagen die I love you und im Deutschen sagen sie ich liebe dich. Ich habe es extra auf Englisch und Deutsch gesehen und ich habe es auch auf Japanisch, die sie mir im Moment angeschaut. Und da ist, glaube ich, auch den Untertiteln steht dann auch, ich liebe dich. Also deswegen war ich mir da nicht so sicher, was das hätte bedeuten können. Zumindest hat es diese Tür aufgemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne doch. Ja, also, ich bin mir halt auch nicht ganz so sicher, wer Mani jetzt eigentlich tatsächlich ist. Ich meine, letztendlich klärt sich das Ganze ja auf. Aber ist Mani eigentlich eine Figur, eine Person, die aus die Annas Fantasie entspringt? Oder ist Mani aus Annas Schuldgefühlen, die sie irgendwie sich zu eigen gemacht hat, irgendwie entstanden? Immerhin bei der Beerdigung der Großmutter von Anna, da sieht man, von Bei der Beerdigung der Großmutter von Anna.
Ja.
Also sieht man Anna ja mit einer Puppe in der Hand, mit einer blonden Puppe, mit einem blauen Kleid, die eigentlich ganz genau aussieht wie Marnie. Ist dieses Erlebnis auf der Beerdigung der Großmutter, ist das ein traumatischer Moment gewesen, dass dann Anna später quasi diese Puppe, die auf der Beerdigung gewesen ist, wieder zum Leben erweckt? In ihrer Fantasie, in ihren Träumen.
Na, es ist ja auch die Puppe, die Anna quasi auch im Bett hält, in diesem Rückblick, wenn ihre Großmutter, also Marnie, von ihrer Geschichte erzählt, von der Geschichte erzählt, die sie hatte. Und ich glaube, dass quasi die Marnie in den Rückblicken, in den Träumen, das können wir auch gleich nochmal genau drüber reden, in den Visionen, die Anna hat, glaube ich, optisch zumindest so eine Mischung aus ihrer Puppe auf jeden Fall, weil die hatte sie immer in der Hand, wenn die Oma von den wenn die Geschichten erzählt hat, und der Erinnerung ans Kindbett, an die Zeit als Baby, wenn ihre Oma wirklich diese tragischen Geschichten erzählt hat. Und das vermischt sich so ein bisschen. Sicherlich am Ende, in der letzten Szene mit Marnie zusammen, als sie sich dann die Entschuldigung annimmt und ihr verzeiht, ist Marnie sicherlich nochmal sinnbildlich für ihre eigene Adoptivmutter, der sie dann auch in diesem Augenblick verzeiht. Und deswegen ist diese Figur auch so von Marnie auch in meinen Augen auch so vielschichtig, weil man so viel hineindeuten, interpretieren kann. Viel mehr, als man vom ersten Blick sehen würde oder als den Anschein hat.
Das sehe ich ganz genauso. Haben wir jetzt eigentlich schon erwähnt, dass Marnie eigentlich die Großmutter ist von Anna?
Das haben wir schon, habe ich im Nebensatz gesagt, aber das sollten wir vielleicht als Auflösung für die den Film noch nicht gesehen haben, die wir jetzt extremst gespoilert haben. Ihr solltet auf jeden Fall den Film vorher gesehen haben. Vielleicht macht ihr jetzt nochmal schnell aus und schaut euch den Film nochmal an, wenn ihr den nicht vorher gesehen habt, weil es lohnt sich bei diesem Film definitiv. Ich finde auch, um auch nochmal zu betonen, warum ich diesen Film so toll finde, auch die Geschichte, wie gesagt, alles, was hier erzählt wird, hat Bedeutung. Führt in eine bestimmte Richtung, wirkt nicht aufgebläht, wirkt nicht in die Länge gezogen, wie es vielleicht bei den Filmen davor, die du noch, glaube ich, einen Tick lieber magst als dieser, schon so ein bisschen ist. Hier gibt es eine wirklich stringente Story, die sehr vielschichtig, aber doch niemals langweilig ist. Hier gibt es keine Längen, hier gibt es nichts, was umsonst erzählt wurde, sondern alles, was hier passiert in diesem Film, hat auf irgendeine Art und Weise eine Bedeutung. Das Wasser, der Nebel, all das sind sicherlich Symbole auch für andere Dinge, die eine wichtige Rolle in Annas Leben spielen.
Genau, und solche Filme gibt es eigentlich in den letzten Jahren viel zu wenig.
Ja.
In den 30er, 40er Jahren in Hollywood sind tatsächlich viel Filme in der Art geproduziert worden, die eher so eine metaphysische Ebene haben, auch Hitchcock-Filme und so weiter, die wirklich, wo jedes Detail einfach wichtig ist für die weitere Handlung des Films und wie löst sich das Ganze nachher im Endeffekt auf. Und und gerade wenn es auch so ein bisschen spooky ist, ein bisschen so mit Gespenstern und Geistern und jenseitigen Sachen und so. Also da haben sie sich halt früher in den 30er, 40er Jahren wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Zum Beispiel bei solchen Filmen wie Das Blut gefriert, der dann später nochmal irgendwie als Monsterhaus irgendwie neu verfilmt worden ist, sehr schlecht. Dann aber nochmal wie Das Blut gefriert angelehnte Serie, ist, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwie auf Netflix oder so erschienen. Die war tatsächlich gar nicht so schlecht, aber hat auch nicht so wirklich was mit dem Film aus den 40er Jahren zu tun. Ja, und dafür habe ich Marnie zum Beispiel, also den Film Erinnerungen an Marnie, wirklich sehr gemocht, weil einfach mal wieder eine richtige Geschichte erzählt worden ist, in die man wirklich sehr, sehr viel rein interpretieren kann und die auch eine fantastische Auflösung hat, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat.
Ja.
Man hat in alle möglichen Richtungen gedacht, irgendwie, was könnte das sein, wie auch immer. Aber dass es sich dann tatsächlich bei Marnie um ihre Großmutter handelt, das hat man dann erst eigentlich relativ spät mitbekommen.
Man konnte es so ein bisschen dann erahnen, dass da irgendeine Verbindung sein muss. Gegen Ende wurde es immer klarer und dann gab es diesen großen Bang, diese Auflösung. Und spätestens da habe ich wirklich nur noch Tränen in den Augen gehabt, bis zum Ende. und war einfach begeistert. Wir haben ja jetzt ein bisschen über die Musik noch nicht gesprochen, nur dass wir die, dass hier jemand anders Musik gemacht hat und wir die Musik jetzt nicht so, vielleicht kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, so toll finden wie jetzt, wenn es Chohisa Ishii vielleicht gemacht hat. Die Musik ist nicht unbedingt super bereichernd für den Film, die ist halt da, aber der letzte Song am Ende,
der haut rein
mit den Bildern dazu von Priscilla Ann, eine amerikanische Singer-Songwriterin, der haut rein. Also dieser Song mit den Bildern am Ende, ich konnte nicht mehr. Mich hat's dahin gerafft.
Ja, besonders diese eine Zeile. Kannst du dich an mich erinnern, wenn ich gestorben bin? Kannst du dich an mein Gesicht erinnern? Das fand ich ganz, ganz fantastisch.
Ja, absolut, absolut. Und da war ich wirklich weg. Da konnte ich einfach irgendwie nicht mehr. Wirklich fantastisches Ende. Ich liebe diesen Abspann. Das ist vielleicht mein Lieblingsabspann, obwohl in vielen Ghibli-Filmen ja wirklich einige Dinge passieren, aber diesen Abspann, den finde ich herausragend, darf ich mal so sagen. Wollen wir direkt schon...
Das darfst du sagen, ja.
Wollen wir direkt schon zu ein paar Easter Eggs kommen oder willst du noch ein paar wichtige Szenen ansprechen?
Nee, ich denke nachher auch, wenn wir dann anfangen, irgendwie in unserem Bock-Ranking über den Film nochmal zu sprechen und dann bestimmte Sachen nochmal rechtfertigen. Ich glaube, dann kommen wir auch nochmal auf bestimmte Punkte zu sprechen. Also insofern können wir gerne mal über die in meinen Augen nicht wirklich vorhandenen Easter Eggs sprechen.
Ja, so ein paar Sachen. Also klar, ein paar Sachen, die jetzt auch wieder Deutungssache sind. Ist es wirklich so, die Leute sehen sich immer ähnlich. Zum Beispiel, als es diesen Weg, diesen Marsch zu diesem Tanabata-Fest, heißt das so? Tanabata-Fest? Mhm. Spricht man das so aus? Da ist ja hinter den Mädels ein anderes Mädel. Das sieht ein bisschen aus wie hieß sie? Schloss im Himmel? Cheetah?
Ja, das habe ich auch gelesen und ich habe es mir dann angeguckt. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Charaktere im Ghibli-Film oder überhaupt in Animationsfilmen haben doch eine wirklich gewisse Ähnlichkeit miteinander und unterscheiden sich wirklich nur durch die Frisuren oder durch irgendwelche Haarspangen, durch irgendwelche Haarreifen, die sie tragen, wie auch immer. Also ich hab da jetzt wirklich keine wirkliche Parallele ziehen.
Ich habe oft Heidi gesehen in den alten Ghibli-Filmen. Ich glaube nicht, dass es immer Heidi gewesen ist, die man da hätte sehen sollen. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist in dem zu Beginn als Anna da zu ihren Verwandten kommt, in dem Auto sitzt hinten auf jeden Fall im Kofferraum ein Tanuki. Den hast du gesehen, oder?
Den habe ich gesehen, ja. Da habe ich auch ganz bewusst drauf geachtet und da habe ich mich auch gefreut, den zu sehen.
Ansonsten ist mir tatsächlich jetzt so an Easter Eggs nicht wirklich was aufgefallen. Hast du da noch was? Also ich meine, es werden oft diese Statuen, Moai-Statuen, die man im Regal sieht, ähneln diesen Steinstatuen bei Chihiros Reise ins Zauberland. Das schon, aber das sind ja einfach typische Steinfiguren.
Ganz genau. Ja. Also das würde ich jetzt auch nicht wirklich als Easter Egg sehen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie zwanghaft nach welchen sucht, dann findet man sowas. Aber weiß nicht, für mich sind das wirklich keine Easter Eggs.
Und ich habe im Internet noch was, wäre mir so gar nicht aufgefallen, aber ein Filmfehler, der oft angesprochen wird, diese Farbstifte, die hier überreicht werden, ist mir beim ersten Mal direkt aufgefallen. Ich habe mich super gefreut, weil die sehen ja wirklich, also diese Marke sieht ja wirklich im Deutschen auch so aus. Es ist eine deutsche Marke. Und von Künstler quasi. Und da steht irgendwie Premium-Qualität oder sowas drauf, gell? Mhm. Und ich hab mich da erstmal beim ersten Mal gefreut. Und beim nächsten Mal habe ich erst erfahren, dass das, also als ich danach gelesen habe, das ist ja ein Filmfehler, weil das schreibt man ja eigentlich zusammen.
Genau. Und eigentlich, so wie die Buntstifte aussahen, waren die ja von Faber-Castell.
Ganz genau. Aber das war ja auch quasi das Marke Künstler war ja quasi angelehnt an das Faber-Castell, an die Faber-Castell-Marke, die man hier wahrscheinlich extra nicht eingebaut hat. Aber sollten die schon sein.
Ja. Nee, das fand ich auch witzig.
Ja, das
war. Da muss ich auch zuerst mal gucken, im Original und auf Deutsch, ob man jetzt extra für die deutsche Version das auf Deutsch auf die Packung geschrieben hat oder so. Aber nee, das ist auch in der japanischen Variante auf Deutsch zu sehen.
Genau, tatsächlich sind diese Faber-Castell-Stifte in Japan auch sehr, sehr beliebt, diese Buntstift-Box, weil die für wirklich, da steht's ja auch gut drauf, für Qualität bedeuten. Also in Japan sagt man, das sind die qualitativ herausragendsten Buntstifte, die es gibt. Die Faber-Castell-Marke. Ist da sehr beliebt tatsächlich, gerade bei Künstlern.
Und für Qualität lieben die Japaner die Deutschen ja sowieso.
Ja, man muss es auch nicht zusammenschreiben. Man muss es nicht zusammenschreiben, Premium-Qualität. Man kann es auch, so ist es qualitativ so hochwertig, dass man es auch zusammenschreiben kann. Im Grunde war es das, was ich jetzt über den Film sagen. Den Rest haue ich bei der Walkranking raus. Oder hast du noch was?
Nö, lass uns das so tun.
Also ich habe es ja schon gesagt, für mich, und wir kommen zum Walkranking. Ihr kennt das Walkranking. Wir müssen es, glaube ich, auf Folge 21 heute ausnahmsweise nicht erklären. Wir erklären es nicht. Wir machen es einfach. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand mit Erinnerung an Mani anfängt, unseren Podcast zu hören. Ansonsten hört euch gerne, bevor ihr jetzt weitermacht, nochmal andere Folgen an. Da erklären wir in jeder Folge ganz genau, wie unser Walkranking aufgebaut ist.
Aber heute nicht. Du hast drüber geredet, jetzt hättest du es auch erklären können.
Nee, ist viel lustiger, es einfach mal nicht zu tun. Okay. Sondern einfach zu sagen, und das nehme ich jetzt vorweg, Umsetzung, wie gesagt, für mich einer der besten Filme. Und ich habe hier schon bei einigen Filmen die 8 Punkte gegeben. Und kann hier auch nicht anders natürlich, als hier die 8 Punkte zu geben. Für mich einer der besten, einer der tollsten Filme hier aus dem Ghibli-Universum, aus dem Studio Ghibli. Deswegen für mich hier ganz klar die 8 Punkte. Ich kann, glaube ich, sagen, es gibt ja bei dir, ist es ja eher so, dass du ja kaum weniger als 8 Punkte bei der Umsetzung beim Ghibli-Film gegeben hast, insgesamt.
Ja, wenn's ein Miyazaki oder ein Takahata-Film war, das sind halt Verfilmungen von Giganten, das geht dann halt tatsächlich irgendwie nicht besser. Und aber Erinnerungen an Mani von der Umsetzung, da muss man halt sagen, dass der Yonebayashi tatsächlich ja auch sozusagen der Ziehsohn im animatorischen Sinne von Miyazaki ist. Und der hat wirklich, wie schon bei Arrietty, ganz genau hingeguckt und ja, und die Umsetzung von Mani ist halt wirklich fantastisch. Und er ist auch tatsächlich ganz neue Wege gegangen. Also hat sich auch in manchen Punkten wirklich von Miyazaki weit entfernt. Weil Miyazaki zum Beispiel steht darauf, ganz blaue Himmel zu machen mit ganz klaren weißen Wolken, die dann quasi auch was Positives im Film vermitteln sollen. Und das ist jetzt bei Mani gar nicht der Fall gewesen. Man sieht quasi die ganze Zeit wirklich einen bewölkten Himmel und der Himmel hat eher was Perlweißes, ist eher gelblich, manchmal rötlich, je nach Stimmung von Mani. Und dann im Endeffekt, wo dann die Stimmung von Mani anfängt, sich aufzuhellen, hält auch der Himmel nach und nach auf. Also das ist ein ganz toller Kunstgriff, den der Yonebayashi in der Umsetzung gemacht hat.
Ja, in so vielen Dingen. Das ist gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du gebracht hast. Yonebayashi ist, du hast gesagt, der Ziehsohn von Miyazaki, aber er hat wirklich in einigen Dingen, geht er ganz eigene Wege. Wege, die sein Lehrmeister nicht gegangen ist. Und das finde ich gerade spannend auch so. Es hat schon auf der einen Seite wirklich auch das Ghibli-Flair. Gleichzeitig bringt es aber hier auch nochmal was Neues, Modernes mit sich. Und das mag ich an diesem Film auch sehr. Also kann man schon mal sagen, auch hier kommen wir beide nicht an den 8 Punkten vorbei, oder?
Ganz genau. Also ganz klar von mir 8 Punkte. Der Film sieht fantastisch aus. Man kann im Endeffekt auch den Ton wegmachen und sich nur den Film angucken. Es wird fantastisch aussehen.
Ja. Aber das haben wir gar nicht gesagt. Ton wegmachen würde ja bedeuten, gut, man kann die Musik nicht hören, ist in dem Fall nicht so schlimm. Aber die Synchronisation, die finde ich wirklich in allen Sprachen sehr gelungen. Selbst ich finde die deutsche einen Tick besser als die amerikanische, muss ich sagen. Die deutsche gefällt mir sehr gut, weil man da die Stimmen wirklich sehr, sehr gut gewählt hat. Na klar, auch der Film ist am besten immer auf Japanisch zu sehen. Aber die deutsche Synchronisation ist wirklich hier in dem Film, wie ich finde, herausragend.
Ich habe ihn natürlich auf Japanisch geguckt, aber ich musste einmal switchen ins Deutsche, nämlich als Anna das dicke Mädchen auf der Feier beleidigt und im Japanischen sagt sie zu ihr, du fettes Schwein. Und in der deutschen Version sagt sie, du fette Kuh.
Ja.
Ne, also nicht ganz so drastisch. Also ein fettes Schwein finde ich schon ein bisschen heftiger.
Das stimmt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen heftiger, aber hat hier auch besser gepasst in dem Fall. Deswegen hat man da in der deutschen Variante das so gewählt. Kann man so machen. Was man auch machen kann, ist Action. Haben wir hier viel Action gesehen, lieber Thomas?
Ja, besonders die Szenen in dem Silo, ja, wo das Unwetter, was dann aufkommt und Anna versucht, Mani in diesem Silo, in dem es spuken soll, zu beschützen. Und das ist wirklich das finde ich ist Action pur. Also das haben sie wirklich ganz großartig gemacht, auch ganz tolle Perspektiven gewählt dafür und das, ja, man konnte einfach ganz toll mitfiebern. Ansonsten gab es aber nicht so viel wirklich an Action in dem Film. Aber allein für diese Szene in diesem Silo und so gebe ich schon 5 Punkte.
Ja, aber auch der, das natürlich, das hast du schon, aber ich finde auch der Weg zu dem Silo, als die beiden ja, Bediensteten, die beiden ja, Hausdamen, ja, Mani hier hoch zum Silo an den Haaren ziehen und so, das finde ich auch sehr actionreich und das finde ich auch sehr schön umgesetzt. Das würde ich vielleicht
dann noch auf einmal der Blitz und der Donner. Knallt irgendwie, genau. Wo man richtig hochschreckt.
Dieser Moment ist auch wirklich bombastisch. Also den würde ich auch nochmal hier nochmal erwähnen. Auch ich habe hier 5 Punkte gegeben. Mehr ging leider nicht. Hätte gern mehr gegeben, aber mehr ging hier leider nicht. Mehr Punkte hätte ich gerne auch beim Humor gegeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar am Ende irgendwie einen Regenbogen im Gesicht gehabt, weil ich geweint habe und gleichzeitig gegrinst habe. Aber so richtig gelacht habe ich in dem Film leider nicht.
Ja, ging mir ganz genauso. Also ist gab nicht zum Mitlachen, aber es gab viel zum sich mitfreuen. Besonders gegen Ende dann einfach. Also das Ende hat einen glücklich zurückgelassen, aber trotzdem mit einem lachenden und einem weinenden Auge, mit einer leichten melancholischen Stimmung. Trotz alledem, aber wirklich Humor hat der Film nicht bewiesen. Deswegen gibt's von mir da auch nur 2 Punkte.
Da sind wir uns zum dritten Mal einig heute. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Film so hoch gelobt habe im Vergleich zu dir. Und trotzdem geben wir die gleiche Punktzahl, weil denn auch ich kann hier auch nur 2 Punkte geben. Aber mein Plot, da ging's bei mir nicht anders, kann ich vorwegnehmen. Wie gesagt, für mich insgesamt, so wie es diese ganzen Strukturen, wie es geschrieben ist, werden verschiedene Wege aufgemacht, die am Ende zusammenführen zu einem Weg, der und den man vorher gar nicht erahnt hat. Hier hat man wirklich sehr, sehr großartiges Handwerk an den Tag gelegt. Für mich hier ganz klar 8 Punkte. Ich nehme es vorweg. Wie ist es bei dir?
Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Also mich erinnert der Film sehr an diese wirklich tollen Stories, von denen es eigentlich viel zu wenig gibt in den letzten Jahren. Keine Ahnung, was war denn so das Letzte, an das ich mich erinnern kann. Tatsächlich Sixth Sense war ein Film, der eine ganz tolle, überraschende Wandlung gehabt hat.
Fight Club
auch, ja. Aber wie gesagt, früher in den 30er, 40er Jahren ist das gang und gäbe gewesen. Da gibt's halt wirklich sehr, sehr viele Filme in der Art. Und ich finde es ganz toll, dass bei Mani man sich wirklich die Mühe gemacht hat, sich so eine Geschichte mit verschiedenen verschiedene Handlungsstränge sind es ja in dem Sinne nicht, sondern es ist ja ein stringenter Handlungsstrang, aber mit 4 Interpretationsmöglichkeiten. Und das haben sie ganz, ganz großartig umgesetzt und noch fantastischer aufgelöst. Und deswegen gibt's bei mir da auch ganz klar 8 Punkte für.
Okay. Auch da sind wir uns einig. Bin gespannt, wie es bei der Musik dann ist, weil gerade da haben wir ja schon so ein bisschen, die haben ja ein bisschen kritisiert für den fantastischen Schlusssong gibt's auf jeden Fall bei mir einen Sonderpunkt, aber ich verrate noch nicht, wie viele Punkte ich vorher gegeben habe, denn das macht unser Musiker zuerst.
Ja, also die Musik ist sehr filmdienlich, muss ich sagen. Also die Musik unterstreicht sehr gut die Stimmung, die einzelnen Szenen. Die Musik macht, dass die actionreichen Szenen in dem Silo wirklich actionreich sind und also wirklich songdienlich. Es ist wirklich eine songdienliche Musik und es ist, man kann sich durch die Musik viel, viel besser in Anna hineinversetzen und auch in Mani und überhaupt in die ganzen Charaktere, weil die musikalisch sehr gut untermalt worden sind. Und dann halt der Schlusssong, der dann nicht von Muramatsu ist, sondern von Priscilla Ann, hatten wir ja schon gesagt. Und das ist halt ein wirklich ganz, ganz großartiges Lied und mit einem ganz, ganz, ganz fantastischen Text, für den ich auch auf jeden Fall schon einen extra Punkt geben würde. Also kann man sagen, die Musik von Muramatsu bekommt 5 Punkte, aber durch den Schlusssong kommt nochmal ein extra Punkt drauf. Also es gibt insgesamt 6 Punkte bei mir.
Das kann doch nicht sein. Also sagen wir so, du hast jetzt auch schon wieder meine Worte vorweggenommen. Du hast meine Punktzahl vorweggenommen. Wie kann es sein, dass ich diesen Film doch besser finde als du, wenn wir die gleichen Punkte geben. Auch bei mir 6 Punkte mit der gleichen Begründung. Aber geweint habe ich ordentlich. Gerade gegen Ende des Films habe ich gar nicht mehr aufgehört. Aber auch vor Freude. So gerade auch so die Fahrt am Ende, wo Anna mit ihrer Adoptivmutter dann wieder fährt und sich nochmal verabschiedet und winkt. Und das ist auch so ein schöner Moment. Und dann dieser Schlusssong mit diesen Bildern. Ich konnte gar nicht mehr. Ich habe mich freuend geweint gefühlt und so. Und deswegen gebe ich hier, und ich weiß gar nicht, ob du es anders geben kannst als ich, auch hier 8 Punkte. Weil das ist für mich einer der schönsten und gleichzeitig traurigsten Momente in der Ghibli-Geschichte. So.
Oh, okay, also das, dann ist der auf gleichem Level wie die letzten Glühwürmchen.
Ja, bei dir. Auf jeden Fall. Einfach, weil das ein viel schöneres Weinen war, was mich dann viel positiver zurückgelassen hat. Ich habe, glaube ich, außer bei den Glühwürmchen nicht ein einziges Mal 8 Punkte gegeben bei dieser
doch, Kategorie. Wie der Wind sich hebt, hast du auch von 8 Punkten.
Okay, da war es auch so ähnlich. Das war ja auch so, da waren ja auch so Momente, aber da waren es auch wieder mehr tragische Momente, die mich dann so zurückgelassen haben. Hier ist es das erste Mal, dass ich sagen kann, war das Weinen was Schönes.
Ja, gebe ich dir recht, aber bei mir hat es tatsächlich dann, jetzt gehen wir mal ein bisschen auseinander, doch nicht für ganz 8 Punkte gereicht. Also ich muss das halt vergleichen mit anderen Filmen, wo ich dann einfach schon mal 8 Punkte gegeben habe. Und zum Beispiel, nee, ich rede jetzt nicht über Ponyo, aber ich kann, was den Heulsusen-Faktor angeht, Mani leider nur 7 Punkte geben, aber dafür sehr, sehr gut verdiente 7 Punkte.
Ja, gut, kann ich verstehen, kann ich auch nachvollziehen. Aber da liegen wir wenigstens mal auseinander. Dadurch habe ich jetzt am Ende mehr Punkte vergeben. Bei mir sind es, wenn man zusammenzählt und durch die Anzahl der Kategorien dividiert, sagt man so, ja, dividiert ist richtig, genau, 6,2 Punkte.
Ja, und bei mir sind es dann nur 6 Punkte.
Kommen wir zum persönlichen Geschmack. Und das nehme ich jetzt auch nochmal vorweg. Ich habe so vielen Filmen, ich würde sagen, mehr als der Hälfte der Ghibli-Filme 7 Punkte gegeben. Davon sind aber einige dabei, die ich besser finde als die anderen 7 Punkte. Hätte ich vielleicht so im Nachhinein mal weniger Punkte hätte geben sollen. Aber ich war da zwischenzeitlich großzügiger, als ich dachte. Und deswegen konnte ich hier einfach nicht anders als hier. Ich glaube, erst das zweite Mal oder dritte Mal überhaupt beim persönlichen Geschmack die 8 Punkte rausholen. Hier gibt's 8 Punkte von mir. Für mich einer der besten Top 3, Top 4 Ghibli-Filme überhaupt.
Ja, außer bei den Glühwürmchen hast du noch nie 8 Punkte
vorgegeben. Okay, das ist aber krass. Aber egal.
Gut. Also, ich muss auch sagen, dass mir Erinnerung an Mani wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Aber, mir fehlt die Miyazaki-typische Magie, die Miyazaki in seinen Filmen, die ich dann mit 8 Punkten bewertet habe, irgendwie mit eingebaut hat. Die hat einfach bei Erinnerungen an Mani gefehlt. Es war sehr schön, es war alles nachvollziehbar, es war irgendwie, man konnte wirklich mitfiebern, es war ein ganz toller Film, der sich ganz toll auflöst, eine tolle Handlung, aber der magische Moment, das, was irgendwie Ghibli-Filme tatsächlich wirklich ausmacht, das habe ich ein kleines wenig vermisst und deswegen habe ich, was persönlichen Geschmack angeht, nur 7 Punkte gegeben.
Ja.
Bist du jetzt traurig?
Ja, aber ja, kann ich auch verstehen. Miyazaki ist natürlich auch der ist einfach ein Meister, wenn nicht der Meister überhaupt, weil Großteil seiner Filme, gerade hier die Ghibli-Filme, sind Meisterwerke. Aber es gibt auch Filme wie Der Wind sich hebt, der ja auch gut ist, aber da finde ich den hier doch deutlich besser. So, aber ich weiß, was du meinst, wenn du von der Miyazaki-Magie sprichst und kann auch nachvollziehen, dass du hier nicht die 8 Punkte gegeben hast. Find's aber schade. Bei mir ist der Film in der Gesamtplatzierung auf dem 2. Platz, Wunder, oh Wunder, oh Wunder, zusammen mit, ich glaube, Chihiro. Mit welchem ist es? Mit
Chihiro.
Mit Chihiro, ja? Mhm. Mit Chihiro. Krass, dass es punktgleich ist. Da bin ich dann doch überrascht. Aber ist er.
Ja, und bei mir ist er auf Platz 11.
Was?
Zusammen mit Stimme des Herzens. Und jetzt muss ich wirklich überlegen, welchen Film finde ich eigentlich tatsächlich besser? Also ich weiß, ich glaube, ich müsste mir Stimme des Herzens jetzt nochmal angucken. Aber ich hatte das Gefühl, dass der mich fast mehr bewegt hat als Mani. Ich glaube, ich muss mir die nochmal anschauen, beide zusammen. Ja,
am Ende sind wir auch hier gleich, denn ich habe 2 Punkte gegeben, du hast 2x die 1 gegeben, kommen wir auch auf 2. Also sind wir uns da relativ ähnlich. Gesamtpunktzahl von 27,2, damit ist dieser Film auf dem 8. Platz, also noch in den Top 10. Und da finde ich, dadurch, dass ich hier persönliche Gefühle habe einfließen lassen, irgendwie absolut legitim und ein verdienter 8. Platz. Ein Top-10-Film ist das auf jeden Fall. Und ich glaube, die Filme, die jetzt noch kommen werden, werden nicht an diesem Film vorbeiziehen in der Gesamtwertung.
Das wollen wir erstmal sehen. Ne?
Das wollen wir erstmal sehen.
Abend vor dem Morgen, oder wie heißt das? Ja. So rum irgendwie. Ja, gut. Ja, nee, ich finde auch, also mit dem 8. Platz für Erinnerung an Marnie zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sehr gut mitleben. Nur mein schlechtes Gewissen mit Prinzessin Mononoke, die mittlerweile, glaube ich, auf Platz 13 gelandet ist, das macht mir schlaflose Nächte.
Die Chroniken von RC ist auf dem 20. Platz.
21.
Auf dem 21. Platz, ja.
Ja.
Auf dem 21. Platz. Das stimmt. Da gehört er auch hin. Doch. Und ganz am Ende, so wie die Chroniken von RC, sind auch wir mit dem heutigen Podcast. Hat wieder Spaß gemacht. Und ich finde es schön, das ist krass, dass wir eigentlich, das muss man mal bedenken, wir haben bis auf die letzte Kategorie, wir lassen mal den persönlichen Geschmack außen vor, identisch bewertet. Und am Ende ist der Film bei mir auf dem 2. und bei dir auf dem 11. Platz. Das ist schon krass. So eng sind viele Ghibli-Filme. So eng sind die in der Bewertungstabelle. Was für ein Deutsch, was ist heute mit meiner Stimme und meiner grammatikalischen Qualität und Gesinnung los? Warum habe ich Deutschleistungskurs gehabt? Warum wollte ich vielleicht Lyriker werden? Warum bin ich es nicht geworden? Das habe ich bewiesen, warum ich es nicht geworden bin. Aber ich bin Podcaster und mit dem Podcast sind wir jetzt auch am Ende. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, lieber Thomas. Sei denn, du willst noch was zu meinen Wortfindungsstörungen in der heutigen Episode sagen.
Ach, die habe ich ja ständig und in jeder Folge am laufenden Band. Ne? Aber ich wollte auch nie wirklich Lyriker werden. Also insofern ist es egal. Ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, euch hat es auch ein wenig Spaß gemacht. Und ich sag arigato gozaimashita, kondone nasan, bye bye.